Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Katrin Ohlendorf ist am Mikro. Hallo und willkommen im Hörsaal. Hunde. Sie gelten als der beste Freund des Menschen. Das sieht sicher nicht jeder so, aber was wir mit Sicherheit sagen können, sie sind unsere ältesten Freunde unter den Tieren. Seit Jahrtausenden leben wir mit ihnen schon zusammen und vorher schon haben wir uns mit ihren Vorfahren, den Wölfen, angefreundet. Ja, das hat uns verändert, das hat die Wölfe und später die Hunde verändert und gemeinsam, kann man etwas pathetisch sagen, haben wir die Welt verändert.
Seit 35.000 Jahren sind Menschen und Hunde Partner bei der Eroberung der Erde. Menschen und Wölfe sind höchst soziale und kooperative Tiere und wir teilen ein fast identisches soziales Gehirn und soziale Mechanismen. Es gibt kein Tier da draußen, das uns von der sozialen Organisation ähnlicher wäre als der Wolf. Hunde sind aggressiver als Wölfe und weniger tolerant. Hunde sind weniger klug und sozial kompetent als Wölfe. Sind Hunde also bloß doofe Wölfe? Na, ganz so ist es nicht. Menschen und Wölfe sind eben Kooperationstiere.
Ja, in Zeiten, da der Wolf hierzulande wieder auf dem Vormarsch ist und nicht alle Menschen sonderlich glücklich darüber sind, sondern viele auch Angst haben davor, mögen diese Aussagen den einen oder anderen ein bisschen überraschen. Der das behauptet, weiß allerdings sehr gut, wovon er spricht. Kurt Kotterschall heißt er, lehrt Verhaltensbiologie an der Universität Wien, leitet die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle im österreichischen Grünau im Almtal und ist Mitgründer des Wolfsforschungszentrums im Wildpark Ernstbrunn in der Nähe von Wien. Das ist die wohl weltweit einzige experimentelle Wolfs- und Hundeforschungseinrichtung. Dort werden Wölfe mit der Hand aufgezogen und mit ihnen und mit Hunden geforscht. In Experimenten untersuchen die Wissenschaftler dort zum Beispiel die sozialen Beziehungen zwischen den Tieren und der Tiere zu Menschen oder auch kooperatives Verhalten, auch untereinander und mit uns. In seinem Vortrag »Die Hundwerdung des Wolfes – 35.000 Jahre Partnerschaft mit dem Menschen« berichtet uns Kotterschall von seiner Forschung, von der Beziehung zwischen Menschen und Hunden und von der Entwicklungsgeschichte des Hundes, wie Wolf und Hund unsere Entwicklung beeinflusst haben und umgekehrt. Ja, und wir lernen dabei nicht nur viel über Wölfe und über Hunde, sondern auch über uns selbst, über uns Menschen. Gehalten hat Kurt Kotterschall seinen Vortrag am 7. Juni 2018 an der Berliner Humboldt-Universität anlässlich des 100. Geburtstages des Verhaltensbiologen Günther Tembrock. Dazu eingeladen hatten das Institut für Kulturwissenschaften der Humboldt-Universität und das Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin in Zusammenarbeit mit der Günther Tembrock-Stiftung. Kurt Kotterschall.
Hunde. Machen wir zu viel Tamtam um Hunde? Faktum ist, dass Hunde unsere wichtigsten Tierpartner sind. Wir gehen nach wie vor mit ihnen auf die Jagd. Sie hüten unsere Schafe, beschützen sie gegen Wölfe. Sie sind Partner der Exekutive, Partner unserer Heere im Krieg, immer noch. Seit dem Sesshaftwerden bis heute. Sie sind wertvolle Assistenten von Leuten mit besonderen Bedürfnissen. Sie sind Sportpartner und sie sind vor allem sind sie ganz, ganz wichtige Sozialpartner. Wir dürfen zum Beispiel nicht vergessen, dass eine der wirkungsvollsten Maßnahmen gegen das Abrutschen in Altersdepression das Leben mit Hund ist. Das sind Dinge, die heute noch ziemlich unterschätzt sind. Das heißt, die wichtigste Funktion von Hunden ist eindeutig, dass sie unsere Sozialpartner sind. Und wir wissen heute, dass es nicht irgendwelche Beziehungen sind, sondern es sind echte Sozialbeziehungen, echte Bindungsbeziehungen. Die Frage stellt sich natürlich, warum wollen Menschen überhaupt mit anderen Tieren, speziell mit Hunden, leben und warum können wir das? Und ich denke, wir haben halt sozusagen Mainstream-Antworten, auf die man sich einigermaßen geeinigt hat. Menschen sind biophil und wir haben eine ganze Menge von gemeinsamen sozialen Mechanismen, sprich quer durch die Säugetiere haben wir ein nahezu identisches soziales Gehirn. Der Bau unseres Gehirns unterscheidet sich von dem unserer Hunde quantitativ, aber nicht wirklich qualitativ. In den letzten Jahren kommen sensationelle Ergebnisse von jenen Leuten, die Hunde in fMRI-Scanner schicken. Und das sind die letzten Bestätigungen, dass die genauso ticken wie wir. Das heißt, diese sozialen Mechanismen, die muss ich heute ausblenden, das wird den Rahmen dieses Vortrags bei Weitem sprengen. Warum wollen wir mit Tieren sozial sein? Biophilie ist sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal. der Menschen, der Begriff stammt von Edward Wilson, jenem Edward Wilson, der 1975 mit seiner Social Biology das zweitwichtigste Buch nach Darwin im Bereich der Biologie publiziert hat. Und es war James Serple, der bis heute darauf hinweist, dass das Zusammenleben mit Tieren keine dekadente Angelegenheit von Leuten im industriellen und postindustriellen Zeitalter ist, sondern eine menschliche Universalie. Seit es Menschen gibt, leben Menschen relativ zweckfrei mit Tieren zusammen. Daher gibt es dieses starke menschliche Interesse an Tieren, nahezu triebhaft intensiv, besonders an Kindern. Ja, nicht alle Erwachsene interessieren sich wahnsinnig für andere Tiere, aber sämtliche Kinder, also alle kleinen Kinder auf der Welt, unabhängig von der Kultur, sind am meisten an Tieren interessiert. Dazu tragen zum Beispiel die Arbeiten von der, ich glaube Judy Deloach heißt sie, einer amerikanischen Kollegin bei, die sich sehr für die Entwicklung von Repräsentationen über Tiere während des Heranwachsens interessiert. Die hat den 3 bis 6 Monate alten Babys Bilder gezeigt, von allen möglichen Dingen dieser Welt. Und siehe da, die längsten Aufmerksamkeitsspannen erzielt man mit Tieren. Die ersten Lautäußerungen der meisten Kinder weltweit sind tierbezogen. Und dann, wenn man Glück hat, kommt dann erst Mama, Papa, zuerst kommt Wawa und Miau. Also das ist ein sehr starker Hinweis darauf. Erstens, ich bin sehr vorsichtig mit der Hegelschen Regel, aber so ganz grob, glaube ich, darf man sie anwenden. Das ist doch ein sehr starkes Fenster in unsere eigene jüngste evolutionäre Vergangenheit. Wenn so früh in der Ontogenie dieses starke Interesse auftritt, muss unsere Beziehung zu anderen Tieren prägend gewesen sein für unsere eigene Evolution. Das ist zweifellos der Fall. Und zweitens definieren Kinder eine wichtige Bedingung für ihr eigenes Aufwachsen. Also neben der sozialen Fürsorge, das ist ganz klar, nicht, ist es ein Aufwachsen mit in Kontakt mit Tieren und Natur, die Kinder, und zwar alle Kinder dieser Welt, eigentlich brauchen. Das heißt, man könnte es so zusammenfassen, dass Biophilie sowas wie ein Attribut des philosophischen und spirituellen Gehirns des Menschen ist. Es ist Teil unserer Psyche und dieser Wesenszug hat sicherlich seinen Ursprung in der evolutionären ökologischen Tier- und Naturbeziehung. Wir haben viele Hinweise, dass Tiere für uns viel tun können. Wir können nicht nur mit Tieren, wenn man genau hinschaut, brauchen wir sie bis zu einem gewissen Grad. So wissen wir aus der neueren Literatur etwa, wenn man die zusammenfasst, zum Beispiel, dass Hunde soziale Aufmerksamkeit, freundliches Verhalten, gute Stimmung, mentale, körperliche Gesundheit fördern können. Sie dämpfen alle möglichen negativen Emotionen und haben vielleicht auch mit einer Verbesserung der Leistungen des Immunsystems, mit Schmerzmanagement, mit verbessertem Vertrauen, das sind lauter Oxytocin-Wirkungen übrigens, mit Empathie und Lernen und mit Dämpfung von Aggression zu tun. Das habe ich nicht nur so hingeschrieben, dafür gibt es wissenschaftliche Papers, die den entsprechenden Standards auch entsprechen. Eine gute Serie von Beiträgen lieferte Bruce Heddy, eigentlich kein Biologe, sondern ein Gesundheitsökonom der Universität Melbourne, der eine Serie von mehreren Papers geliefert hat, Untersuchungen aus China, Australien, Deutschland mit jeweils relativ großen Stichprobenanzahlen, die zeigen, dass Hundehalter im Vergleich zu entsprechend Nicht-Hundehaltern in der Gesellschaft nicht nur eine bessere Befindlichkeit haben, sondern auch eine objektive bessere Gesundheit. Das heißt, in China, in Deutschland, in Australien besuchen sie 12 bis 18% weniger den Arzt, was unter anderem doch entsprechend ökonomisch auch interessant ist. Wenn man sich das so ansieht, und ich habe das jetzt wirklich par force gemacht, könnte man auf die Idee kommen, dass wir Menschen an ein Leben mit anderen Tieren angepasst sind. Und tatsächlich hängen wir schon ziemlich lange mit diesen Viechern rum. Alles begann, wie wir heute wissen, vor circa 40.000 Jahren. Vor circa 43.000 Jahren kam Homo sapiens nach Europa und Eurasien und dann ging es los. Also diese fantasievolle Darstellung unserer Vorfahren mit irgendwelchen Kaniden im Schlepptau oder die im Schlepptau von irgendwelchen Kaniden ist gar keine so wilde Fantasie, sondern so könnte es wirklich gewesen sein. Diese beiden hässlichen Herren sind Rekonstruktionen der beiden Menschenarten, die es damals gab, die wenige tausend Jahre, wahrscheinlich nur 1.500 Jahre, wie wir heute wissen, sympatrisch vorkamen, nicht 10 oder 15.000 Jahre, wie wir noch vor 3 Jahren gedacht haben. Das ist Neandertaler. Man könnte jetzt viel über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Homo sapiens und Neandertaler sagen, aber Es scheint so zu sein, dass Neandertaler dieses Bündnis mit Wolf nicht hatte, Homo sapiens aber bereits sehr früh. Nur zur Vorstellung, wenn das eine Zeitachse ist von etwa 40.000 Jahren, dann ist der Abstand dieser beiden Striche entspricht 2.000 Jahre. Vor 2.000 Jahren liefen die Römer hier herum und das ist ziemlich lange her. Also 40.000 Jahre ist ein entsetzlich langer Zeitraum. Also ein wahnsinnig langer Zeitraum. Oder vor 10 plus minus 2.000, 3.000 Jahren gab es die wichtigen Domestikationen Schaf und Rind. Und wir sehen, wie lang vorher bereits sozusagen Wolf bzw. Hund mit Mensch zusammenkam. Warum gerade Wölfe? Man könnte, ja, und da liegt man wahrscheinlich nicht ganz falsch, annehmen, dass es eine ganz ähnliche ökologische und soziale Organisation war, die ganz ähnliche Ökologie als Hypercursorial Hunters, wie es so schön auf Deutsch heißt, also auf spezialisierte Laufjäger, Menschen und Wölfe sind das, und mit einem ganz ähnlichen Beutespektrum und einer ganz ähnlichen sozialen Organisation. Es gibt kein Tier da draußen, das uns von der sozialen Organisation und so wie wir sozial ticken, ähnlicher wäre als der Wolf. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum es viele Wolfsfreunde, aber auch viele erbitterte Wolfsgegner gibt. Wir sind uns einfach sehr ähnlich. Und dann ist natürlich menschliche Spiritualität. Auf die dürfen wir nicht vergessen. Das war sicher vor 35.000 Jahren einer der Hauptgründe, warum Wölfe und Menschen oder warum Menschen mit Wölfen in Kontakt kamen. Ich nehme mal an, die Spiritualität der Menschen ist etwas anders gelagert wie die der Wölfe. Daher sind Mythen auch ganz gute, neben anderen Quellen, Mythen sind ganz gute Zugänge zu dieser Wolf-Mensch-Beziehung. Und ja, man kann es resümieren, es ist eine zutiefst irrationale Beziehung. Mit irrational meine ich, dass mit rein ökologischen oder biologischen Beziehungsgeflechten die Geschichte nicht zu erklären ist. Ich habe mich vor 10 Jahren so gut wie nicht für diese Werwolf-Geschichte interessiert, nicht? Ich bin Biologe, ich dachte Erfindung von Hollywood. Nicht? Worüber reden wir? Wir reden über den Mythos der Verwandlung vom Mann in Wolf und der Hintanstellen von manchen gesellschaftlichen Konventionen. Wenn man allerdings ein bisschen reinschaut, kommt man drauf, dass bereits alte Griechen relativ ausführlich über Werwolfkulte geschrieben haben. Die haben Werwolfkulte betrieben. Es gab auch einen Schutzgott, den Apollo Lykaios, in dessen Tempel in Athen Aristoteles übrigens gelehrt hat. Also die Verwandlung in Wolf, die Werwolfgeschichte ist bei weitem nicht immer sozusagen auf der blutigen Schiene gelaufen, diese Transzendierung, sondern es auch das Element der Vergeistigung kann man sozusagen drin sehen. Auf jeden Fall, wenn man das wirklich verfolgt, und es gibt Leute, die haben das gemacht, kommt man darauf, dass es ein indogermanischer Grundmythos ist, der circa 30.000 Jahre alt sein muss, also etwa aus der Zeit der Begegnung von Wölfen mit Menschen in Eurasien zusammentrifft, wobei das nicht die erste Verwandlungsidee war. Seit es Menschen gibt, zeichnet es ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen, erstens spirituell zu sein und zweitens sich in andere Tiere zu verwandeln. Das hat natürlich bestimmte Wurzeln, auf die ich jetzt nicht eingehen will und kann, aber als unsere Vorfahren vor 42.000 Jahren hier ankamen, hatten sie noch sozusagen die Idee der Verwandlung in Löwen. Also die Verwandlung in Löwen ist der Verwandlung in Wölfe vorausgegangen. Aber wie gesagt, das ist heute nicht mein Thema. Sozialverhalten. Wir ticken unglaublich ähnlich. Man kann das ungefähr so zusammenfassen, dass Wölfe und Menschen innerhalb ihrer Clans sehr gut kooperieren, beim Jagen natürlich, beim Aufziehen von gemeinsamen Nachwuchs. Also die soziale Jungenfürsorge gilt heute auch unter Biopsychologen als einer der wichtigsten Gründe für die Entwicklung von großen, leistungsfähigen Gehirnen. Wir vergrämen gemeinsam Konkurrenten und Feinde und eine weniger sympathische Eigenschaft, wir gehen gelegentlich rüber und töten die Nachbarn. Das machen Wölfe und das machen Menschen. Ich glaube, ich brauche Sie nicht überzeugen, dass das Menschen gelegentlich noch bis heute machen. Das ist diese Art von geschlossener Gesellschaft. Wir neigen dazu, die Wölfe neigen dazu. Wir sind natürlich nicht dazu verurteilt, das ist klar, aber es zeigen uns heute Neuropsychologen wie zum Beispiel Klaus Lamm, dass eine gewisse Art von fremden Skepsis die Default Option oder die Grundeinstellung des menschlichen Gehirns ist. Was man dagegen macht, ist klar. Bei unseren Wölfen wirken wir dagegen, indem wir sie oft genug mit Leuten in Kontakt bringen, die sie noch nicht kennen. Und angeblich soll ja das bei Menschen ähnlich funktionieren. Okay, das heißt, man kann es so zusammenfassen, Menschen und Wölfe sind höchst soziale und kooperative Tiere und wir teilen ein fast identisches soziales Gehirn und soziale Mechanismen. erklärt natürlich noch nicht, wie wir wirklich zusammenkamen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen da in den Spreewald, da sind die nächsten Wölfe, und Sie begegnen einem Wolf und sagen, wir kooperieren jetzt. Das wird wahrscheinlich nicht so funktionieren. Darum haben sich natürlich Leute schon länger Gedanken gemacht, die Coppingers etwa, amerikanische Kollegen, haben gemeint, die Wölfe schlossen sich eher den Menschen an. Das hat durchaus was. Menschen hinterlassen interessante Dinge für Wölfe. Seit wir mit Wölfen leben und arbeiten, weiß ich, dass es nicht die Hunde waren, die die Koprophagie erfunden haben. Also mehr ins Detail möchte ich jetzt nicht gehen. Also Menschen können für Wölfe durchaus interessant sein. Und wir dürfen nicht vergessen, dass andere Wölfe waren damals. Die hatten keinen Jagddruck. Die waren sicher weit weniger scheu wie die heutigen Wölfe. Die hatten wenig Distanz zu Menschen. Also die hatten wenig Problem, sich Menschen anzuschließen oder in Menschennähe zu kommen. Das würde allerdings überhaupt nicht hinreichen, um mit Wölfen zu kooperieren. Also es sind unsere Erfahrungen, und die von Lorenz ist ein bisschen daneben, aber die von Erik Ziemen natürlich und von Erik Klinghammer. Es ist völlig unmöglich, mit einem Wolf kooperieren zu wollen, der nicht adäquat sozialisiert ist. Das heißt, an der Handaufzucht oder an der Brustaufzucht von Welpen kommt man nicht vorbei. Das ist die einzige Möglichkeit, um Wölfe wirklich so zu sozialisieren, dass sie kooperationsbereit und vertrauensvoll kooperationsbereit mit Menschen sind. Also das braucht man. Es geht nicht ohne. Was dominante Unterordnung oder Partnerschaft, die Geschichte mit Sitzplatz und überhaupt, haben diese Steinzeitjäger und Sammler mit den Wölfen herumkommandiert oder mit ihnen per Eisenstange verkehrt wie der Erik Ziemen? Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Also wenn man mit Wölfen kooperieren will, dann geht das nur auf Augenhöhe. Wir haben entsprechende Hinweise auch aus den Mythen etwa der nordamerikanischen Indianer. Darauf bezieht sich diese Publikation Fog et al. 2015. Also die dominante Unterordnung können Sie vergessen. Wenn Sie keine Ketten und Eisenzäune haben, können Sie auch Wölfe nicht zwingen zu bleiben. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist eine partnerschaftliche Kooperation, und die funktioniert mit Wölfen ausgezeichnet. Das ist auch die einzige Erklärung, warum Wölfe damals sozusagen die Babys und Kinder dieser Leute nicht als Beute betrachtet haben. Das ist ein bisschen ein schwacher Punkt bei Wölfen, die Beziehung zu Kindern. Spiritualität hat sicher eine Rolle gespielt. Das können wir natürlich nur mehr schwer rekonstruieren. Ein gutes Gedankenmodell sind die nordamerikanischen Indianer, die mehr oder weniger seit der Einwanderung ihrer Vorfahren auf den nordamerikanischen Kontinent vor ca. 15.000 Jahren eine Hundekultur waren. Bis ins 19. Jahrhundert, als diese Kultur der Great Plains Indianer dann relativ blitzartig verschwand. Sie hatten ein bestimmtes Wolfs- und Hundebild. So eine typische Crow-Siedlung etwa waren vielleicht 50 bis 100 Tipis, 500 Leute, 2000 große Hunde. So. Also eine riesige Anzahl von Hunden, die individuell mit Familien gelebt haben. Also das Bild, das die Western-Filme heute vermitteln, ist komplett irreführend. Pferd war nicht so wichtig, aber Hunde waren wichtig. Es gab bei allen diesen, obwohl die sehr, sehr unterschiedliche Sprachen haben und hatten, diese Great Plains Indianer, in dieser Kultur gab es in keiner dieser Sprachen unterschiedliche Worte, Bezeichnungen für Wolf oder Hund. Das war eine Einheit, hatte auch eine gewisse spirituelle Bedeutung. Hunde waren Sozial- und Arbeitsgefährten, wurden bei diesen Jägern und Sammlern im Gegensatz zu den eurasischen Sesshaften, also die Hunde, nicht im Krieg eingesetzt. Also diese Leute haben ständig Krieg gegen die Nachbarn geführt. Die Hunde waren nicht Teil des Kombats, sondern die haben Nachschub transportiert, wenn überhaupt, und auf der Jagd das Fleisch heimtransportiert, aber sie waren nicht in der Jagd selber eingesetzt. Wir haben ganz gute Berichte von Historikern aus der Zeit. Es war eine deutsche Historikerin, die Frau Braun, die, glaube ich, im Jahr 1990 oder 2000 ihre Dis drüber publiziert hat, und das ist eine sehr gute Quelle, wenn Sie das interessiert. Braun 1990. Okay, das heißt, wir können natürlich nicht annehmen, dass diese Jäger- und Sammlerkultur vor 40.000 Jahren exakt dieselbe war wie die der Great Plains Indianer vor wenigen 100 Jahren oder vor 100 Jahren noch, aber als Gedankenmodell taugt's. Also Spiritualität hat sicher eine gewisse Rolle gespielt. Wölfe waren immer mächtige Mittler zum Jenseits, zur Welt der Geister, sind sie in der Mongolei heute immer noch oder schon wieder. In der Mongolei werden Wölfe etwa bereits wieder relativ intensiv für Himmelsbegräbnisse herangezogen. Was die gemeinsame Mammutjagd, das ist eine ziemlich verrückte Idee eigentlich, und manchmal sieht man in der Literatur solche, also nicht in der ernsthaften Literatur, sondern in der Trivialliteratur solche Bilder. Ein paar Wilde mit Zahnstocher umstehen einen Mammutbullen, Was glauben Sie, wie diese Jagd ausgegangen wäre? Ich nehme an, der eine oder andere oder eine oder andere von Ihnen hat bereits einmal erlebt, was zornige Mastbullen in Afrika so können. Also ich glaube, von denen hätte keiner überlebt. Also so kann es nicht gewesen sein. Eher schon so. Unsere Vorfahren kamen bereits mit einer hochentwickelten Jagdtechnik, mit Atlatteln und mit Bogen aus Afrika. Sie waren also fähig, Speere und auch Pfeile mit großer Wucht abzufeuern, aber sie brauchten natürlich jemanden, der die Mammuts gestoppt hat. Und man stellt sich heute vor, dass das unter Umständen die Wölfe gewesen sein könnten. Und das ist durchaus glaubwürdig, wenn man weiß, wie differenziert man mit Wölfen kooperieren kann. Gibt es da Hinweise dafür? Ja, es gibt schon, allerdings schwierig zu interpretierende Hinweise. Es war Herr Bocherenz aus Leipzig, der beteiligt war an der Ausgrabung Bredmosti. Das ist bei Brünn, wo eine 30.000 Jahre alte Säugetierfauna ausgegraben wurde oder wird. So mit dem ganzen Viehzeug, das damals auf diesen Kälte- und zum Teil Wärmesteppen herumlief. Also nicht nur Mammut, sondern Rentiere und Hirsche und Pferde und Wildrinder und Hyänen und Löwen und so die letzten Ausläufer der Säbenzahntiger und Bären. Also es war keine sehr gemütliche Zeit damals, voller großer Beutegreifer, riesige Wildschweine etc. Und das Interessante an der Geschichte ist, man kann heute mit Hilfe von Isotopenanalysen aus den Bindegewebsresten, aus diesen Knochen noch relativ genau draufkommen, was diese Menschen und Tiere gegessen haben müssen. Und es war eine spezialisierte Mammutjägerkultur. Also die Menschen haben fast ausschließlich von Mammuts gelebt, die Wölfe auch. Die Hunde dieser Menschen, die kann man ganz gut differenzieren, genetisch natürlich und auch vom Phänotyp damals schon. Die Hunde dieser Menschen lebten hauptsächlich von Rehen und vom Pferd. Ich will jetzt nicht stundenlang spekulieren, was das bedeutet, das kann man auch nicht. Man sollte keine romantischen Überinterpretationen hier anstellen. Ganz interessante Geschichte ist, die also gut zusammengestellt hat die Geschichte, die Vorgeschichtsforscherin Pat Shipman 2015 oder 2016 in ihrem Buch The Invaders, also eine Lektüre, die unbedingt zu empfehlen ist. Die stellt auch die ganzen Datierungen richtig. Also die C14-Datierungen waren bis vor wenigen Jahren weitgehend unrichtig. Man hat die Kalibrierung in der Zwischenzeit verbessert. Aber wie gesagt, auch nicht mein Thema heute. Wie verlief die Hundwerdung? Es gab lange Zeit, also eigentlich 20 Jahre, zwei Gruppen, nämlich die um Peter Savolainen und seinen chinesischen Co-Workern und die von Robert Wayne, die mehr oder weniger gestritten haben. Die anderen haben gesagt, also Peter Savolainen hat gesagt, Südostasien 15.000 Jahre und Robert Wayne hat gesagt, nein, eher Westeuropa 30.000 Jahre. Wayne hat immer schon mit Kern-DNA gearbeitet und die neuen genetischen Technologien sind einfach so hochauflösend, dass mitochondriale DNA keine Chance mehr dagegen hat. Das heißt, die Synthese ist 2016 erfolgt. Beide haben in ihrer Art recht gehabt. Das Szenario wäre in etwa Homo sapiens. Wir sind vor circa 60.000 Jahren so als Hauptbewegung, vielleicht erst 50.000 Jahre in Vorläufern schon vor 100.000 Jahren aus Afrika rausgekommen. Wir haben uns schon vor circa 100.000 Jahren mit Neandertalern im Nahen Osten vermischt. Und jene Neandertaler-Gene, die wir heute tragen, die 2% Neandertaler-Gene, die wir heute tragen, stammten aus dem Nahen Osten und nicht aus den Vermischungen in Europa. Das sind neueste Ergebnisse der Leute, die mit alter DNA arbeiten, der Svante Paabo oder der David Reich, dessen aufregendes neues Buch erst vor einem Monat rauskam. Ebenfalls Literatur, die sehr, sehr empfehlenswert ist. Okay, das waren die Menschen. Wo sind wir auf Wolf getroffen? Wahrscheinlich erst wirklich in Eurasien. Genetische Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Genome von Hunden und Wölfen zum ersten Mal so vor 35.000 Jahren getrennt haben. Und das bisschen, was wir an archäologischen Funden haben, bestätigt im Wesentlichen diese Geschichte. Das heißt, Hunde gab es in den ersten Ausformungen schon vor 35.000, 37.000 Jahren. Die heutigen Hundetypen entstanden vielleicht im Zuge des oder vor dem Sesshaft und um das Sesshaftwerden vor 15.000, vor 10.000 Jahren in Südostasien, das kann durchaus gewesen sein, und vor 15.000 Jahren wanderten Leute übrigens direkt aus Europa, das war ein ziemlicher Durchmarsch mit ihren Hunden nach Nordamerika ein. Also die neueren Ergebnisse zeigen, dass die nordamerikanischen Indigenen wesentlich mehr genetisch mit uns Mitteleuropäern zu tun haben, wie mit den Ostasiaten. Also das war eine ganz dynamische Geschichte, aber auch das ist heute nicht mein Thema. Man kann es so zusammenfassen, dass die Erstkontakte von Wölfen sicherlich mit Jägern und Sammlern waren und dass es lange Zeit wahrscheinlich eine ziemliche Stasis in der Hundeentwicklung gegeben hat, weil Jäger und Sammler einfach andere Sozialstruktur haben als Sesshafte. Und daher sozusagen die Selektionsbedingungen anders waren, das heißt, das waren relativ wolfsähnliche Hunde und dass jene hundeartigen Hunde, diese unglaubliche Vielfalt an verschiedenen Hunden, die wir heute kennen, erst mit und nach dem Sesshaftwerden entwickelt wurden, denn Sesshaftwerden, die neolithische Revolution, brachte die größte gesellschaftliche Veränderung im Zusammenleben der Menschen mit sich, die Erde je gesehen hat. Okay, das heißt, man kann es so zusammenfassen, seit 35.000 Jahren sind Menschen und Hunde Partner bei der Eroberung der Erde. Es gibt ja auch keine invasivere Art als den Menschen. Also wir sind die invasivste Art überhaupt, sind in alle Lebensräume vorgedrungen und in schöner Eintracht mit uns der Hund. Dass Hunde evolutionär sehr erfolgreich waren, sozusagen Wölfe in Form von Hunden den Vektor Mensch sehr erfolgreich genutzt haben, zeigen die Zahlen. Wir haben in freier Natur vielleicht noch 200.000 Wölfe, Zahlen eher steigend auf der Welt, aber ungefähr 1 Milliarde Hunde, also auf 4 Kontinenten. Also der Vektor Mensch war eigentlich eine ziemlich gute Geschichte. Dadurch wurde Wolf in Form von Hund zu einem der erfolgreichsten Säugetiere überhaupt. Was noch immer nicht die Frage beantwortet, wodurch wurden aus Wölfen Hunde? Bereits Charles Darwin hat bemerkt, dass es ein rätselhaftes Domestikationssyndrom gibt. Also ob das jetzt Kaninchen oder Hunde sind oder andere domestizierte Tiere, das heißt, sie verändern die Eigenschaften. Sie kriegen ein scheckiges Fell, sie werden kleiner, größer, sie kriegen Schlappohren, also das Bindegewebe verändert sich. Die Zähne werden kleiner, die Schnauzen werden kürzer. Die Vorderhirne werden kleiner, etc., etc., etc. Und das alles, sozusagen dieses Syndrom, trifft alle oder fast alle domestizierten Tiere relativ gleichartig. Interessant. Allerdings, Darwin konnte natürlich nicht erklären, wodurch das entstand. Eine klare Vorstellung über den Mechanismus haben wir dank Dmitri Belaev. Dem hat der Test der Idee interessiert, ob Selektion auf Zahmheit hinreichend ist, um das Auftreten des Domestikationssyndroms zu erklären. Um die Sache kurz zu machen, ja. Das heißt, er hat Silberfüchse zusammen mit Ludmila Trutt und anderen über viele Generationen gezüchtet und bereits nach 10 Generationen oder so treten scheckige Tiere auf. Also durch Selektion auf Zahmheit, das bedeutet, dass wenn man die Welpen testet in einem Wurf, die fallen immer ziemlich auseinander, in Wolfswürfen übrigens auch, dass es welche gibt, die relativ neutral oder sogar freundlich der stark behandschuhten Hand des Testers gegenübertreten und andere, die entweder entsetzt flüchten oder sich sofort drin verbeißen. Mittels diesen einfachen Tests wurden die Netteren sozusagen selektioniert und auch die aggressiveren und mit beiden Linien hat man weitergezüchtet. Und die nette Linie hat dann nach 30, heute ist man bei 60 oder so Generationen, zu wirklich domestizierten Silberfüchsen geführt, die alle Merkmale dieses Domestikationssyndroms zeigen, die gern mit Bällchen spielen, die vokal aktiver geworden sind, etc., etc. Das ist so überzeugend, dass heute eigentlich die Basisannahme ist für die Entwicklung von Hunden aus Wölfen. Denken Sie nur daran, was ist denn der große Unterschied? Also wir haben weltweit einen Wolfstyp. Die kommen größer, die kommen kleiner, die kommen in unterschiedlichen Fellfarben, aber einen Wolf kennt man. Ob der Wolf jetzt als ägyptischer Schakal in Nordafrika auftritt oder ob das ein arabischer Wüstenwolf ist, die sind halt winzig, oder irgendein Wolf nördlich des Polarkreises, die sind größer, aber Wolf ist ein Wolf. Ne? Und wenn Sie unsere Hunde heute anschauen, vom Chihuahua bis zum, ich weiß nicht was, zur dänischen Dogge, die kommen in einer unglaublichen Fülle von Phänotypen daher und auch in einer unglaublichen Fülle eigentlich von Eigenschaften. Und dieser Zerfall in unterschiedliche Traits, dieser Zerfall der Kopplung der Traits, auch im Persönlichkeitsbereich übrigens, erlaubt natürlich dann mit Hunden ganz speziell Selektion zu betreiben und Hunde für alle Bedürfnisse zu züchten, die sie sich nur vorstellen können. Wie geht das überhaupt? Gut, wir haben schon seit Anfang 2000 die Vorstellung, dass Selektion auf Zahmheit vor allem auf die Stammzellen in der Neuralleiste wirken muss. Und es waren dann zum Beispiel Wilkins, Wangham und Tecumseh Fitch, ein Kollege von mir aus Wien, die das dann 2014 zusammengeschrieben haben und diese Neuralleisten-Hypothese wirklich sehr populär gemacht haben, das in der Zwischenzeit auch getestet. Also es scheint so zu funktionieren. Die Selektion auf Zahnarbeit verändert die Setpoints für die Stresssysteme, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und das verändert wieder in geringfügig, aber entscheidendem Ausmaß die Genexpression in den Stammzellen der Neuralleiste. Das wäre in etwa ganz grob der Mechanismus. Das heißt, wir hätten zum ersten Mal, die Geschichte wird jetzt intensiv getestet, wir hätten zum ersten Mal eine komplette Kausalkette der Domestikation damit. Gut, Hunde als auch moderne Menschen entstanden durch Selektion auf Netzsein. Warum sehen wir dann immer noch so viel Aggressionsbereitschaft bei Hunden und Menschen? Übrigens, so viel ist es nicht. Wenn Sie wirklich quantitativ sich die Sache anschauen, ja, Hunde beißen immer noch, sie beißen zu oft und sie beißen viel zu oft auch Kinder. Aber es sind im Vergleich zur Menge an im Umlauf befindlichen Hunden sozusagen, gibt es relativ wenig dieser Vorfälle. Die Medien vermitteln hier durchaus ein falsches Bild, aber zweifellos können auch Menschen ziemlich aggressiv sein. Wie der Mensch da reinpasst, kann ich jetzt nicht schildern. Wir haben eine neue Debatte übrigens zur Selbstdomestikation, die allerdings auf völlig anderer Schiene läuft als die Idee, die Konrad Lorenz noch hatte. Aber wie gesagt, das würde hier zu weit führen. Aber auch wir haben Grund zur Annahme, dass wir heute andere, kooperativere, nettere Menschen sind als die Leute, die vor 30, 40.000 Jahren in Eurasien herumliefen. Ist es ein Widerspruch? Nun, es war Xenophon, der in seinem Kynegetikos das erste Jagd- und Hundebuch der Menschheit 400 vor Christus bereits den schönen Satz geschrieben hat. Ein Hund muss süß und zugetan seinen Leuten gegenüber sein, aber abweisend und grausam gegenüber den Fremden. Die Griechen waren Hundenarren, die hatten natürlich kleine Schoßhunde fürs Bett und Jagdhunde und Hunde zum Schafehüten. Und die hatten natürlich auch diese großen Molosser für den Krieg. Hier im Deutschen Museum ist das Parthenon-Fries. Gehen Sie hin und schauen Sie sich an, wie das ausschaut. Ziemlich grausig. Also das heißt, Zahmheit und Aggressionsbereitschaft ist eben kein Widerspruch, sondern Aggressionsbereitschaft kann selektiv gefördert werden oder durch Zucht gefördert werden. Und der entscheidende Punkt ist Gruppenorientierung. Das heißt, wir haben heute immer noch Hunde, die eher auf ihre Kerngruppe orientiert sind und nicht sehr nett zu den anderen. Und wir haben Hunde, die dafür gezüchtet sind, dass sie nett und freundlich mit allen Leuten kooperieren. Und das ist die Tendenz in der neueren Hundezucht, aber wir haben immer noch beides sozusagen. Wir haben immer noch die Molosser und wir haben immer noch jene Hunde, die die Exekutive zum Beispiel einsetzt, die leicht zu motivieren sind, zwischen uns und den anderen zu unterscheiden. Und wir haben die Golden Retriever, wir haben die Schlittenhundrassen, die sich dadurch auszeichnen, Samojeden zum Beispiel, dass sie einfach nett sind. Und wie die Hölle jagen natürlich, aber dass sie einfach nett sind und dass sie im Prinzip froh sind, wenn sie irgendeinen freundlichen Menschen in der Nähe haben und das ist ziemlich egal, wer. Also diese Tendenzen sind selektiv bei unterschiedlichen Rassen unterschiedlich betont worden. Im zweiten Teil wollte ich Ihnen eigentlich erzählen, was unsere neueren Ergebnisse sind, unsere Ergebnisse am Wolfsforschungszentrum. Eins unserer großen Themen ist natürlich, wie unterscheiden sich Hunde von Wölfen, warum? Weil in den letzten 30.000 bis 40.000 Jahren wir die Selektionsbedingungen dafür geschaffen haben, dass aus Wölfen Hunde entstanden sind und weil die Unterschiede zwischen den Wölfen und den heute existierenden Hunden gerade im sozialen Bereich uns sehr, sehr viel über uns selber sagen. Also natürlich sind die Wölfe interessant, natürlich sind die Hunde interessant, aber der Fokus ist immer auch auf Mensch. Darum ist das unser Research Triangle sozusagen. Es geht dabei um kognitive Werkzeuge, die Hunde und Wölfe verwenden, wie organisieren sie ihre Kooperation? Und wir sammeln natürlich auch intensiv Erfahrungen. Darum steht da experimentelle Archäologie. Wir sammeln intensiv Erfahrungen, wie es vor 35, 40.000 Jahren gewesen sein kann und wie sicher nicht. Das heißt, was wir betreiben, ist experimentelle Verhaltensforschung. Wir beobachten unsere Tiere natürlich, weil wir wissen wollen, wie sind ihre Beziehungen, wie ist ihre Persönlichkeitsstruktur etc. Aber das ist nicht der Kern. Der Kern ist wirklich, sie zu fragen und zwar in einer Art zu fragen, dass sie Spaß haben, diese Fragen zu beantworten, zu fragen, wie sie ticken und wie sie ihre Kooperation organisieren und dass wir aufgrund ihrer Antworten, ihrer Verhaltensantworten dann wieder interpretieren können, wie sie eben ticken. Also die experimentelle Kognitionsforschung bei anderen Tieren ist in der Zwischenzeit in den letzten 10 bis 20 Jahren zum Bandwagon, zum richtigen Boom geworden. Also wenn Sie heute auf verhaltensbiologische Kongresse gehen, dann sind circa ein Drittel der Beiträge immer noch über Persönlichkeitsforschung, aber ein Drittel der Beiträge mit Sicherheit schon kognitionsbiologisch. Also die Grenzen zwischen Psychologie und Biologie, deren Verschwinden Konrad Lorenz noch in den 30er, 40er Jahren vehement gefordert hat, die sind von selber langsam verschwunden. Also wir haben heute auf Verhaltensbiologen-Kongressen haben wir ein Drittel Psychologen und auf Psychologie-Kongressen, auf den einschlägigen, haben wir ein Drittel Biologen und keiner macht mehr ein großes Theater draus. Nicht? Das ist einfach eine Synthese, die natürlicherweise erfolgt ist. Gegründet haben wir das zu dritt, die Friederike Range, die Schofi Virani aus Budapest. Die Friederike stammt übrigens aus der Gegend von Hannover und ich. Und das war eine gute Entscheidung, weil mit Wölfen und mit Hunden zu forschen, bedeutet wesentlich mehr Aufwand als die Forschung mit Meerschweinchen oder weißen Mäusen. Wir haben eine ganze Reihe von Trainerinnen angestellt, deren Hauptaufgabe ist, sich um die Tiere zu kümmern, täglich mit ihnen zu arbeiten und auch die Experimente durchzuführen. Ein Schlüssel der Kooperationsbereitschaft unserer Wölfe. Mir wäre nicht bewusst, dass irgendwo auf der Welt eine andere Institution gäbe, wo man ähnlich kooperationsbereite Wölfe hat, ist einfach die tägliche Routine, die tägliche Arbeit mit den Tieren. Das sind unsere Trainerinnen. Wir arbeiten im Moment mit 17 Timberwölfen, also nur mit nordamerikanischen, mit kanadischen Grauwölfen, wenn Sie so wollen, und mit 15 Mischlingshunden. Warum? Da könnt ihr lang drüber reden, das tue ich aber jetzt nicht, das können wir dann bei einem Glas Wein machen. Was tun wir so? Wir motivieren die Tiere, unsere Tests mitzumachen. Hier sehen Sie Tatonga, die leider nicht mehr lebt, am Touchscreen. Alle unsere Wölfe und Hunde sind Computer-Nerds. Ein bisschen unterbemuskelt, muss ich zugeben, im Vergleich zu Freilandtieren. Aber sie sind halt sozusagen, sie sind anders inkulturiert. Sie spielen gern mit dem Computer. Wir trainieren, also sogenannte Obedience-Training, was nichts mit Obedience, sondern mit Kooperation zu tun hat. Und zwar ab der dritten Lebenswoche weg bei Wölfen und Hunden wird einfach Kooperation sozusagen geübt mit Menschen. Wir gehen regelmäßig an der Leine spazieren. Jeder Wolf hat das Recht, einmal in der Woche an der Leine rauszukommen, was sie natürlich sehr, sehr lieben, weil sie die ganze Umgebung erkunden können. Wir ziehen gelegentlich mit der Hand auf und wir bringen regelmäßig fremde Leute in Kontakt mit den Wölfen. Warum? Weil wir natürlich auch regelmäßig neue Studentinnen und Studenten und andere Gastforscher aus der ganzen Welt haben, die mit unseren Tieren ihre Projekte durchführen und wir können keine Wölfe brauchen, die neue Menschen ablehnen. Und tatsächlich gelingt es auf die Art und Weise, einigermaßen gut die Wölfe kooperativ zu halten. Das heißt, sehr viel unserer Arbeit beruht auf zwischenartlichem Vertrauen. Ich könnte jetzt eine lange Geschichte über dieses Bild erzählen. Das war die vorletzte Handaufzucht. Ich habe mich als Vermittler angeboten und unsere Welpen von damals, kanadische Grauwölfe, mit den bereits vorhandenen Wölfen in Kontakt gebracht, einfach um sie zu sozialisieren. Wölfe sind Adoptierer, sind sehr nett zu Welpen, aber es hat ein Körnchen Gefahr. Unsere ungarischen Kollegen haben bei solchen Gelegenheiten schon Welpen verloren. Ich habe mich also als Vermittler angeboten. Und Sie sehen, was tut die Shima? Die war damals 6 Jahre alt, die Chefin eines unseres schwarzen Rudels. Sie hat zuerst dieses große Gehege intensiv erkundet, dann kam sie aus dem Gebüsch und dann haben wir Blickkontakt aufgenommen und dann erst mit dem Einverständnis hat sie sich den Welpen zugewandt und das war ein großer sozialer Erfolg. Das heißt, okay, wie geht das? Das sind ja keine Hunde, das sind Wölfe. Also wie kommt man zu diesem Vertrauensverhältnis? Ich habe schon gesagt, um Handaufzucht führt kein Weg vorbei. Wobei es hier nicht um Füttern geht, sondern um soziale Bedingungen, so ähnlich wie unsere Babys. Ziehen wir Menschenbabys nach dem Motto satt, sauber und trocken auf, erfüllen aber ihre grundlegenden sozialen Bedürfnisse im ersten Jahr nicht, dann sterben viele von denen, der Rest kommt sozial verkrüppelt raus. Und so ähnlich ist es, nicht ganz so extrem, aber so ähnlich ist es natürlich mit diesen Welpen. Das heißt, wir müssen beim Handaufziehen optimale Bedingungen schaffen für die Reifung des Stirnhirns, sozusagen die Hauptschaltzentrale für unsere exekutiven Funktionen, die uns sozialfähig machen und die natürlich auch Hunden und Wölfen erlauben, warten zu können, verlässlich zu sein, zu wissen, was man einem anderen gegenüber tut und was nicht. Also das ist der basale Sitz der Moral etc. etc. Und das passiert während der Frühsozialisierung. Das ist unverzichtbar, um kooperative Tierpartner zu gewinnen. Wir machen das gelegentlich auch mit Kohlkraben, mit Graugänsen, je nachdem, wie die Bedürfnisse sind. Bei Wölfen und Hunden ganz wichtig. Das Ganze funktioniert ohne Dominieren, ohne Strafe. Das heißt, die alten Ideen, dass man als Handaufzieher der Chef im Rudel sein muss, ist völlig daneben. Das zerstört erstens das Vertrauen und zweitens birgt es die Gefahr der Auflehnung. Das hat der Erik Ziemen relativ ausführlich erlebt. Erich war bei allen seinen Verdiensten aber doch ein ziemlicher Macho und der musste natürlich immer der Chef seiner Wölfe sein. Das hat ihm nicht immer ganz gut getan, seinen Wölfen auch nicht. Unsere ältesten Wölfe, es gab noch nie einen kritischen Vorfall. Wir haben ein vertrauensvolles Verhältnis und wir können Dinge mit unseren Wölfen machen. Das hätten wir uns vor 10 Jahren ehrlich gesagt nicht erträumt. Okay, das heißt, es geht um soziale Kooperation in belastbaren Partnerschaften. Warum? Naja, es ist relativ leicht erklärt, Menschen und Wölfe sind eben Kooperationstiere. Es gibt keine Tiere da draußen, die ähnlich auf Kooperation getrimmt sind, auch in unseren ganzen Gehirnmechanismen wie Menschen oder Wölfe. Daher entstehen natürlich gute Beziehungen und wechselseitiges Vertrauen, vor allem durch gemeinsame Unternehmungen. Also mit dem kann man ein bisschen auch für die Hunde was lernen, mit dem Hund schmusen, der Hund im Bett ist schon ganz okay. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Nicht? Regelmäßige Unternehmungen sind wichtig. Tägliche Spaziergänge, gemeinsame Aufgaben, die man gemeinsam meistert. Das schafft wirklich eine belastbare Beziehung mit diesen Tieren. Wir machen zum Beispiel regelmäßige Leinenspaziergänge. Das wird Sie jetzt nicht besonders aufregen. Das ist eine Wölfin an der Leine mit einem unserer damaligen Trainer. Ein Auto kommt daher. Unsere Wölfe sind Landeier, die sind natürlich nicht stadtsozialisiert, aber sie sehen, was passiert, nämlich essentiell gar nichts. Die Yukon geht mit dem Trainer auf die Seite, konzentriert sich auf ihn, das Auto fährt vorbei und die Sache ist gegessen. Ne? Das ist für Wölfe nicht selbstverständlich. Haben Sie gesehen, wie das funktioniert, wie entspannt die Leine hängt? Auch das ist für Wölfe nicht selbstverständlich. Oder soziale Fellpflege. Im Frühjahr verlieren unsere Wölfe das schöne Winterfell. Und da wir keine hässlichen Wölfe haben wollen und auch aufgrund der sozialen Kontaktpflege, wird es natürlich ausgebürstet. Und die Faustregel ist, solange Sie den Wolf vorn Futter anbieten, können Sie mit ihm hinten machen, was Sie wollen. Also Wölfe sind ziemlich hart im Nehmen. Nicht nur beim Bürsten, das heißt, wir haben auch veterinärmedizinische Betreuung, wie zum Beispiel Blutabnahmen funktionieren natürlich ohne Betäubung, sondern Wolf wird oben betreut und unsere sozialisierte Tierärztin kann dem in aller Ruhe dann Blut abnehmen, das funktioniert mit allen unseren Tieren. Wozu das Ganze? Das Ganze ist kein Selbstzweck, wir sind kein Wolfszirkus. Das heißt, wir machen experimentelle Arbeit mit unseren Wölfen und Hunden und zwar in vielen unterschiedlichen Versuchen in verschiedene Richtungen. Ich komme noch darauf zurück. In einfachen Ansätzen, zum Beispiel hier geht es um Blickfolgen, da ist ein menschlicher Experimentator und die Friederike hält den Wolf und wenn es soweit ist, lasst sie ihn los und dann trifft der Wolf seine Entscheidung. Also mit dem mitmenschlichen Beobachter. Wir machen aber auch viel am Touchscreen, was den Vorteil hat, bei Wölfen und bei Hunden muss man da schon sehr gefinkelt vorgehen, dass man denen nicht verrät, was eigentlich die richtige Antwort ist. Das ist die Schwäche des ersten Ansatzes. Am Touchscreen haben wir diese Schwäche nicht. Wenn die einmal kapiert haben, worum es geht, kann man mit Hilfe des Computers unglaublich viele verschiedene Aufgaben stellen und in Richtung verschiedener kognitiver Fähigkeiten gehen, zum Beispiel numerische Kompetenz. Wir haben aber auch komplexere Ansätze. Das ist Kasper, einer unserer Wölfe mit mir am Laufband, wo wir sozusagen soziale Komponenten der sozialen Jagd testen können, wo wir vor allem Herzschlagraten und Herzschlagratenvariabilität messen oder auch Leinenspaziergänge. Inwiefern soll das ein experimenteller Ansatz sein? Ich zeige Ihnen gleich ein Beispiel. Und das wäre sozusagen das letzte Drittel meines Vortrags, so ganz eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse der letzten 10 Jahre, also eigentlich der Ergebnisse der letzten 5, 6 Jahre, weil die ersten paar Jahre hatten wir alle Hände voll zu tun, die Infrastruktur und dieses Ding aufzubauen. Wir haben das zu dritt privat durchgezogen. Die Uni ist uns erst vor einem Jahr eingestiegen. Jetzt sind wir Teil der Veterinärmedizinischen Universität in Wien. 9 Jahre lang haben wir das privat geleitet, was ganz gut geklappt hat, was auch finanziell ganz gut geklappt hat, aber uns natürlich schlaflose Nächte bereitet hat. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber wenn Sie in Österreich einen Mittelbetrieb führen und eigentlich Wissenschaftler sind, dann haben Sie sehr viel Grund zur Beunruhigung. Okay. Gut, was erwarten wir eigentlich? In den letzten Jahrzehnten haben sich 2 Kategorien von Domestikationshypothesen herausgebildet, nämlich eine sozusagen im Fahrwasser der alten Frank-Arbeiten, das sind amerikanische Kollegen. Man kann sie so zusammenfassen, Hunde sind weniger klug und sozial kompetent als Wölfe. Und die zweite Gruppe wäre, das sind die etwas überoptimistischen Leute aus Leipzig, die dahinter stehen, auch unsere ungarischen Kollegen, die meinen, dass Hunde die weniger aggressive und sozial kompetentere Version der Wölfe seien. In welche Richtung gehen die Ergebnisse? Wir können eindeutig die erste Gruppe bestätigen. Die zweite Gruppe kann man auf den Misthaufen der Wissenschaftsgeschichte deponieren. So einfach ist es nicht. Aber Vorsicht, wir können diese ganzen vereinfachenden Hypothesen, denen muss man ein bisschen vorsichtig gegenüberstehen, weil was wir finden, ist ein Mosaik von Veränderungen. Den großen Unterschied, den gibt es schlicht und einfach nicht. Also die Hunde unterscheiden sich von den Wölfen in sehr vielen kleinen Eigenschaften und das macht dann den großen Unterschied aus. Aber jetzt zu sagen, die sind einfach netter, weniger aggressiv, das trifft es überhaupt nicht. Okay, ich gebe Ihnen eine kleine Übersicht mit ein paar Beispielen, bevor wir zum Schluss kommen. Erstens innerartlich. Das heißt, wie hat sich die Domestikation ausgewirkt auf innerartliche Beziehungen? Das ist interessant, aber eigentlich nicht der Kern der Sache. Der Kern ist ja Mensch-Wolf bzw. Mensch-Hund. Eine kleine Vorbemerkung, bei der ich mich nicht lang aufhalten werde, ist Kommunikation. Und die Beispiele sind Experimente zur Toleranz, zum Lernen durch Zuschauen. Also nur 2 Beispiele von vielen, die wir haben. Sie wissen, dass Wolfsverhalten, also Hundeverhalten im Wesentlichen Wolfsverhalten ist. Das ist die Dissertation von Erik Zimmern. Das ist ein allzeit großer Verdienst. Hunde sind ein bisschen abgespeckt, weniger differenziert als Wölfe, aber im Wesentlichen dieselben Erbkoordinationen, dieselben Action-Patterns, wenn Sie so wollen. Mit einer Ausnahme, Wölfe bellen auch, aber nur in bestimmten Kontexten, während Hunde das Bellen ausgebaut haben. Nicht das Heulen, sondern das Bellen. Und zwar offenbar als Anpassung an das Leben mit Menschen. Das sind unsere ungarischen Kollegen, die viel dazu gemacht haben. Menschen erkennen die Bedeutung dieses Bellens. Kinder können die emotionale Bedeutung von Gebell erkennen. Allerdings Vorsicht, viele Kinder missinterpretieren das auch. Das scheint schon damit zusammenzuhängen, ob die Kinder mit Hunden aufgewachsen sind oder nicht. Und auch Hunde kommunizieren mittels ihres Gebells. Hunde erkennen die Bedeutung des Bellens des anderen. Das wäre eine Vorbemerkung. Also da haben wir einen echten Unterschied zwischen Wölfen und Hunden. Also Hunde haben akustisch sozusagen eine völlig neue Schiene aufgemacht. Beispiel Aggression, Toleranz. Das ist das Bild, eine Zeit lang hatten wir ziemlich große Rudel, das ist das Bild, wenn man Wölfe mit einer Leiche füttert, nicht? Ein totes Reh oder so. Es kommen alle zusammen, es wird gemeinsam gegessen, es wird geknurrt, es wird gedroht, aber es wird gemeinsam gefressen. Und so schaut es aus bei Hunden. Der Dominante frisst und die Subdominanten halten Respektabstand. Die respektieren das. Das ist auch schon einigermaßen gut publiziert. Das heißt, um das aus einigen Versuchsreihen zusammenzufassen, bei den Hunden monopolisieren die Dominanten erfolgreich und zeigen aggressives Verhalten. Und die Subdominanten erkennen das an. Es gibt kaum Herausforderungen und wenn es Herausforderungen gibt, dann fliegen die Fetzen, dann wird es gefährlich. Man verhandelt auch nicht viel, es wird nicht viel herumgeknurrt, das ist einfach so. Das brauchen wir auch von unseren Hunden. Wir wollen mit unserem Hund nicht jeden Tag verhandeln, dass das Frühstück am Tisch mir gehört. Ne? Okay, bei den Wölfen, sowohl Dominante als auch Subdominante monopolisieren und zeigen aggressives Verhalten. Das heißt, es wird ununterbrochen verhandelt. Das Recht der Dominanten auf die Nahrung wird nicht anerkannt. Und das ist eine Bemerkung, die ich mir nicht ersparen habe können. Also Soziologen, die in letzter Zeit mit Jägern und Sammlern, mit den Resten der Jäger und Sammler arbeiten, weisen uns auch darauf hin, dass egalitäre Gesellschaften, also zum Beispiel egalitäre Jäger- und Sammlergesellschaften sich nicht durch die Gnade des Gebens ergeben, sondern durch das selbstverständliche Wegnehmen und das Nicht-Anerkennen von Dominanzhierarchien. Das heißt, es ist das Verhalten der Subdominanten, die egalitäre Gesellschaften machen und nicht die Gnade von oben. Okay, soweit würde ich mich da aus dem Fenster lehnen, bei Wölfen ist es jedenfalls so. Das heißt, wir haben stabile Hierarchien bei Hunden, weniger bei Wölfen. Dominante Wölfe tolerieren die Subdominanten mehr als die dominanten Hunde. Kein Wunder, wenn sie eine hochkooperative Jagd haben und dann sagt der Rudelchef, aber die Beute fress nur ich, dann werden wir ein Problem haben mit der Kooperation ein paar Tage später. Zudem, ebenfalls schön publiziert, Friederike und Schoffi konnten zeigen, dass Wölfe besser als Artgenossen imitieren, das heißt besser lernen durch Zusehen. Das ist dieser einfache Apparat, den man mit Hilfe des Hebeldrucks kann man den Deckel öffnen und da drin ist Futter. Und wir hatten Hundemodelle, also Vorbilder, Hunde, die trainiert waren, das entweder mit der Pfote oder mit der Schnauze zu machen. Und dann durften Hunde und Wölfe zuschauen und dann haben wir geschaut, können die das auch? Das Ergebnis ist relativ eindeutig. Bei den Wölfen war das ein ziemlicher Erfolg, das heißt, die Wölfe haben zugeschaut, 6 von den 12 Wölfen haben zuallererst am Hebel manipuliert, also die haben nicht an der Kiste herumgefummelt, aber nur 2 von 15 Hunden. Alle 12 Wölfe waren erfolgreich, nur 4 von 15 Hunden waren erfolgreich, aber die nur einmal, die haben es kein zweites Mal geschafft. 9 von 12 Wölfen haben die Methode kopiert, aber keiner der 4 Hunde, oder man kann es grafisch nur mit darstellen, also 100% Erfolg bei Wölfen und zwar mit ganz geringer Latenzzeit, innerhalb von 6 oder 8 Sekunden hatten alle Wölfe die Kiste offen. Das heißt, in anderen Worten, wenn ein Wolf sie dabei beobachtet, wie sie eine Türklinke betätigen, dann weiß er, dass die Türklinke die Tür öffnet. Wenn ein Hund sie dabei beobachtet, dann weiß der Hund, dass irgendwas passiert, wenn sie irgendwas an der Tür machen. Sie wissen, dass Katzen und Hunde Türklinken öffnen können, aber das ist Versuch und Irrtum lernen. Das ist nicht wirklich Emulation. Also da unterscheiden sie sich groß, auch kein großes Wunder. Wölfe überleben durch Kooperation, die müssen jagen lernen, Hunde eher weniger. Das heißt, man kann so zusammenfassen, innerartlich sind Wölfe vorsichtiger als Hunde, aber wesentlich explorativer. Ich habe nicht darüber gesprochen, wir haben Daten. Interessierter und konsequenter beim Explorieren von neuen Dingen. Hunde sind aggressiver als Wölfe und weniger tolerant. Hunde kommunizieren untereinander viel weniger, respektieren Hierarchien viel stärker als Wölfe, eskalieren aber rascher. Bei Hunden kann rascher mal was passieren, bei Wölfen kaum. Wölfe kooperieren unabhängig von der Dominanzbeziehung, Hunde eher nicht oder schlecht, da haben wir tolle Ergebnisse. Wölfe sind viel besser als Hunde im Lernen durch Beobachten. Aber wie gesagt, das braucht uns eigentlich nicht sehr aufregen. Was wirklich aufregend ist, wie schaut es aus mit der Kooperationsbereitschaft in Richtung Mensch? Ich zeige Ihnen 3 Beispiele, Leinenspaziergänge, dem Folgen von Zeigegesten und auch Trainierbarkeit und Trainingseffekte. Leinenspaziergänge. Wenn die üblichen Domestikationshypothesen recht haben, dann sollten Hunde viel besser kooperieren, also viel koordinierter gehen, viel leinenführiger sein. Und weniger konfliktbereit mit dem Menschen am anderen Ende der Leine als Wölfe. Wir haben eine bestimmte Versuchsanordnung gehabt, die ich Ihnen jetzt nicht im Detail erzählen muss. Nur so viel, wir haben das natürlich systematisch gemacht. Und wir haben bei diesen experimentellen Spaziergängen von den Videos 125 Verhaltensweisen kodiert. Es ging um wechselseitige Aufmerksamkeit, um Leinenspannung, Leadership und Leadership-Konflikte, wie oft wurde Wolf oder Hund belohnt, etc. etc. Ich fasse es mit einem Satz zusammen. Es gab keine wesentlichen Unterschiede zwischen Hunden und Wölfen, was entspannte Leine, Leadership-Konflikte und das Befolgen von Kommandos betraf. Im Gegenteil, die Wölfe an der Leine waren im Prinzip immer schneller im Befolgen von Sit oder Down als unsere Hunde. Mythos Zeigegesten. Können nur Hunde Zeigegesten von Menschen nutzen und Blicke folgen? Auch da wurde ein Test wiederholt, der in Budapest eigentlich schon begonnen hat. Schofi war Teil der Experimente in Budapest. Insgesamt waren 11 Wölfe und 10 Hunde bei uns involviert, relativ junge Tiere in 3 Bedingungen. Sie sehen hier, Hund schaut, Mensch macht Disselpointing. Das war das Ergebnis mit den jungen Tieren. Wölfe sind besser im Blickfolgen als Hunde, aber es waren die Hunde, die sozusagen den Zeigegesten gefolgt sind, aber nicht die Wölfe. Diese Versuche wurden wiederholt mit 9 Wölfen im Alter von 6, 9 und 15 Monaten und siehe da, um es kurz zu machen, im Alter von 9 Monaten können es die Wölfe auch. Es ist ein Entwicklungsunterschied. Und es ist auch biologisch erklärbar, sozusagen, wenn Zeigegeste sowas eine Analogie zum Blickfolgen ist. Wölfe verständigen sich mit Blicken. Hinschauen, wegschauen, und wenn sie Hundeerfahrung haben, werden sie wissen, dass ihr Hund das genauso mit ihnen macht. Das heißt, warum sollten die das können, bevor sie 6, 7, 8, 9 Monate alt sind, bevor sie überhaupt mitgehen jagen? Es macht keinen Sinn. Erst bei der Jagd macht es Sinn, und tatsächlich können sie es dann. Okay, letztes Beispiel, Training. Also Hunde und Wölfe sind in einfachen Dingen, wie zum Beispiel bei diesem Obedience-Training mit Sit, Down, Round etc., ähnlich einfach zu trainieren. Hier haben wir 2 Parameter, wir haben das systematisch untersucht, das war die Angelica Vasconcellos, die das gemacht hat, und wir haben sozusagen die Versuche durchgeführt mit den Wölfen und den Hunden. Die Angelika hat sich angeschaut, wie viel Prozent der Zeit innerhalb dieser 5 Minuten, die wir diese Trainingsinteraktion durchgeführt haben, wie viel Prozent der Zeit waren die Wölfe in dunkelgrau und die Hunde in hellgrau beteiligt. Sie sehen, die Hunde ein bisschen intensiver als die Wölfe, aber auch die Wölfe waren über 80% ihrer Zeit fokussiert auf uns. Und wie gesagt, kein Druck, es geht ausschließlich um freiwillige Kooperation. Und wie viel Prozent der Zeit sind sie sehr nahe an uns? Sie sehen auch hier einen sehr geringen Unterschied, also kein signifikanter Unterschied. Warum haben wir das gemacht? Einer der Hauptgründe war Animal Welfare, das heißt, Angelika war sehr daran interessiert, Daten zu kriegen, die unseren Eindruck stützen, dass diese Art von Mensch-Tier-Interaktionen auch gut für die Tiere sind. Das heißt, hier haben sie Cortisolwerte aus dem Speichel vor der Trainingsinteraktion und nach der Trainingsinteraktion. Sie sehen, dass sowohl bei Wölfen als auch bei Hunden die Cortisol, also die Stresshormonwerte im Speichel gefallen sind, was kein besonders großes Wunder ist. Aber interessant ist, Hunde haben wesentlich höhere Cortisolwerte als Wölfe. Interessante Geschichte, auf die ich jetzt nicht eingehen kann. Übersicht: Mit Menschen sind Wölfe ähnlich aufmerksam wie Hunde. Ich habe Ihnen die Experimente vorenthalten. Sind Wölfe genauso gut oder besser in einfachen Aufgaben trainierbar wie Hunde? Sie können genauso gut mit Menschen kooperieren wie Hunde. Wölfe sind fast genauso gut wie Hunde, Zeigegesten zu befolgen. Und zu Punkt 2 muss ich noch bemerken, in komplexen Trainingsgeschichten wie zum Beispiel Laufband waren die Wölfe um Häuser schneller als die Hunde. Also wenn Wölfe mal entschlossen sind, was zu machen, dann machen sie es, während Hunde ständig herumzappeln und herumzögern. Man könnte jetzt sagen, warum braucht man dann eigentlich Hunde? Warum haben wir keine sozialisierten Wölfe? Würde ich Ihnen nicht raten. Also Partner auf Augenhöhe, die ständig mitdenken und ständig hinterfragen, was sie von ihnen wollen, ist nicht lustig. Also Hunde sind wesentlich besser als Wölfe. Sie sind wesentlich beeinflussbarer. Wenn ich einen Hund gut zurede, kann ich fast alles von ihm haben. An Wolf ist das ziemlich wurscht. Sie achten unsere Anweisungen, sind abhängiger von sozialer Unterstützung. Tolerieren unsere sozialen Fehler, ganz wichtige Geschichte. Wenn ich mit einem Wolf nicht respektvoll und höflich umgehe, dann stellt er die Kooperation ein. Punkt. Beim Hund erlebt man das nicht. Ein Hund kann ich sogar verhauen. Das wurde auch jahrtausende lang gemacht. Hundehauen war ein beliebter Sport, muss man auch nicht machen. Hunde dominieren war auch ein beliebter Sport, auch das muss man nicht machen unbedingt. Sie funktionieren auch anders, aber sie vertragen es. Ein Wolf würde das überhaupt nicht vertragen. Das heißt, insgesamt aber, das haben wir bei allen unseren Aufgaben, Wölfe strengen sich mehr an. Das heißt, wir haben sie in menschenbezogenen Aufgaben, wenn sie es machen, konzentrierter als Hunde. Das scheint Hunden leichter zu fallen. Sie können sich besser auf menschengestellte Aufgaben konzentrieren und inhibieren besser. Also ein Wolf, sie kriegen von einem Wolf Konzentration auf eine Aufgabe, wenn sie nicht ständig dahinter sind, für 3 Sekunden. Vielleicht, ne? Dann Wolf kann ich da ablegen, wenn ich wegschaue, ist der Wolf weg. Und da kann ich mir am Kopf stellen, das ist so. Wenn ein Hund gut trainiert ist und ich lege den Hund da ab, dann liegt er da bis morgen in der Früh. Ja, das sind so die kleinen Unterschiede, die aber das Zusammenleben mit Hunden wirklich lohnend machen. Sind Hunde also bloß doofe Wölfe? Na, ganz so ist es nicht. Wir haben ganz neue Daten, die zeigen, dass Hunde trotz ihrer relativ kleinen Gehirne, sie haben 30% kleineres Vorderhirn als Wölfe, und auf der Säugetierregressionsgerade zwischen Körpermasse und Hirnmasse liegen sie genau auf der Regressionslinie. Also Hunde sind eigentlich keine Genies, oder? Es kommt aber nicht nur auf die relative Größe an. In letzter Zeit ist es die Technik von der Susanna, die Susanna Herculano-Hussel, die eine Technik entwickelt hat, aus Gehirngewebe Suppe zu machen, dann mit Hilfe von Antikörpern Neurone selektiv zu markieren und dann durch einen Counter zu jagen. Das heißt, man kann erstmals relativ zeitsparend die Zahl von Neuronen im Gehirn von Tieren messen. Und siehe da, das gibt interessante Ergebnisse. Also die Arbeit kam vor 2 Monaten. Die hat einfach auch Karnivoren verglichen, ziemlich unsystematisch, wie ich finde, und hat befunden, ob das jetzt Mungos, Hyänen, Löwen, Braunbären, Katzen sind. Die haben sehr unterschiedliche Hirngrößen, aber wenn die absolute Zahl der Nervenzellen im Kortex nimmt, dann haben sie relativ wenige Nervenzellen. 2 Tiere stechen daraus, der Hund. Hunde haben ein Drittel der Gehirngröße eines Bären etwa oder die Hälfte von einer Hyäne, haben aber ein Vielfaches an Nervenzellen im Gehirn, also im Kortex. Und Waschbären überhaupt, die haben mehr oder weniger ein Primatengehirn. Das nur als Kuriosum am Rande, das ist jetzt eine neue Technik. In nächster Zeit werden viele Ergebnisse durch diese neue Technik kommen. Es passt aber dazu, dass Hunde eine beeindruckende soziale Kognition zeigen. Das sind die klassischen Versuche von der Friederike, wo sie geschaut hat, haben Hunde ein Empfinden für ungerechte Behandlung. Das ist diese Inequity Aversion, die man sehr schön bei Affen gezeigt hat. Die Essenz ist dieses, also Todor gibt Pfote und wird belohnt. Also Pfoten geben im Paar war der Versuchsansatz. Ganz einfach, aber die Ergebnisse sind nett. Insgesamt haben wir 40 Hundepaare verglichen, natürlich nicht nur ein Paar. Guinness gibt Pfote jetzt und wird nicht belohnt. Uiuiui. Todor gibt Pfote und wird, Guinness gibt Pfote, wird wieder nicht belohnt und so weiter und so fort. Das heißt, die Essenz ist, das wurde natürlich unter allen möglichen Bedingungen gemacht, allein und im Paar und mit Brot belohnt und mit Brot und Wurst. Das heißt, Belohnungsqualität spielt bei Hunden keine Rolle. Wichtig ist, dass sie was bekommen. Der nicht belohnt wird für dasselbe, was der Nachbar macht, der wird sauer. Und zwar sehr, sehr rasch. Das heißt, und zwar nur dann, wenn ein belohnter Nachbar vorhanden ist. Das heißt, es ist ein schöner Nachweis, dass Hunde das erkennen können. Also man sollte die soziale Kognitionsfähigkeit von Hunden nicht unterschätzen. Wir haben auch andere Beispiele, nur ganz unsystematisch. Eine unserer Trainerinnen, eine Dissertantin in Zürich, hat zum Beispiel untersucht und gefunden, dass Hunde ihre Hundemenschen ganz gut tricksen können. Je nachdem, was sie von Menschen erwarten, führen sie Menschen gezielt in die Irre oder auch nicht. Sie können unsere Mimik lesen, das heißt den Ausdruck unserer Emotionen sehr genau lesen. Das war vor allem Corsin Müller und andere, die das schön geklärt haben. Und wir haben eine Serie von japanischen Arbeiten, relativ neuen, die zeigen, dass Hunde uns ständig beurteilen. Hat sich was mit der bedingungslosen Zuwendung? Hunde beobachten uns ständig und je netter wir mit anderen Leuten umgehen, umso mehr Vertrauen haben fremde Hunde auch zu uns. Also das ist ihr Maßstab. Also wenn ein Hund zugegen ist, benehmen sie sich. Zum Mitnehmen, wie könnte man zusammenfassen? Dann bin ich schon langsam wirklich fertig. Ja, man könnte sagen, dass unsere Ergebnisse darauf hindeuten, dass die Kooperationsbereitschaft von Hunden direkt von Wölfen stammt. Die hat sich nicht während der Domestikation entwickelt, aber Hundekooperation ist nicht Wolfskooperation. Das heißt, die Art der Kooperation hat sich spezifisch an uns angepasst. Eine kleine Warnung noch, ich habe es zwar zwischendurch schon gemacht, aber Wölfe sind nicht unbedingt Vorbilder für ein Leben mit Hund, vor allem wenn sie falsch interpretiert werden. Sie wissen ja, zu Zeiten des Nationalsozialismus hatte man bestimmte Vorliebe für Wölfe und für Wolfskulte, auch für Werwolf. Und der Herr Hitler war ein Tierfreund und darum hatten die Nazis auch die strengsten Tierschutzgesetze der Welt, was natürlich nicht unbedingt bedeutet hat, dass sie die nettesten Menschen der Welt waren. Hitler war auch Vegetarier, hauptsächlich aus dem Grund. Ja, aber für die Leute war damals Wolfsrudel Führergesellschaft. Ne? Der Alpha, der sagt, wo es lang geht und wenn die Subdominanten nicht parieren, dann beißt er ihnen in den Hintern. Ne? Aber so funktionieren Wölfe nicht. Ne? Diese Art von dominanzorientierter Führergesellschaft hat durchgeschlagen bis heute und man hat ein bisschen diesen Geist immer noch auf den Schäferhund-Abrichteplätzen. Und ich sage bewusst dieses Wort. wo man immer noch sozusagen vermittelt bekommt, man muss, besonders wenn man einen Rüden hat, man muss den kräftig dominieren, damit er einem nicht über den Kopf wächst. Ist eigentlich ziemlich daneben. Also das falsche Wolfsbild hat zu Jahrzehnten von völlig verfehlten sozialen Umgang mit Hunden geführt. Ich sage nicht, dass Hunde, wenn man bestimmte Leistungen von ihnen haben will, dass man die nicht dominieren soll. Also wenn man von denen was haben will im Krieg, muss man ein bisschen straffer mit ihnen umgehen, aber das ist bei Soldaten ja auch so. Ja, dass Hunde es vertragen, dominiert zu werden, bedeutet natürlich nicht, dass man so mit ihnen umgehen muss. Auch Hunde sind durchaus prädestinierte Partner auf Augenhöhe. Das heißt, was sie bei Hunden natürlich brauchen, ist klare Leadership. Im Gegensatz zu Wölfen. Wölfe müssen sie motivieren, aber ja, der entscheidet dann selber, ob er mitmacht oder nicht. Ein Glück, das Glück eines Hundes hängt hauptsächlich von der Beziehung zum Halter ab, nicht zu anderen Hunden. Und vor allem dann, ein Hund ist vor allem dann glücklich, wenn er sozusagen klare Leadership erlebt durch den Menschen. Also laissez-faire und anti-autoritäre Erziehung ist nicht unbedingt ein Rahmen, in dem Hunde ihre Fähigkeiten entfalten können und wollen. Bleibt mir nur mehr übrig, mich bei Ihnen für mein unverschämtes Überziehen und Ihre Geduld zu bedanken.
Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich sehe Wölfe jetzt tatsächlich etwas anders als vorher und ich habe viel über den Umgang mit Hunden dazugelernt. Kurt Kotterschall war das, Verhaltensbiologe und Wolfs- und Hundeforscher aus Wien, mit einem Vortrag, wie der Wolf zum Hund wurde und wie Menschen, Wölfe und Hunde kooperieren. Mein Name ist Katrin Ohlendorf, ich sag ciao, heute als Tribut an den ältesten Freund des Menschen mal so.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.